Die Radio Wissen. Update.
Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos.
So klang unsere Bundeskanzlerin vor ungefähr 3 Jahren. Griechenland wird gerettet. Ein Austritt aus der Eurozone, damals undenkbar. Jetzt allerdings soll ein Austritt auf einmal doch möglich sein. Viele reiben sich die Augen und fragen sich, was kommt 2015 auf Europa zu? Dazu jetzt mehr. Ich bin Aglaya Dane.
Update.
Griechenland bleibt Euroland. Krise hin oder her. Das war die Haltung der Bundesregierung in den letzten Jahren. Doch vor ein paar Tagen berichtete der Spiegel, Kehrtwende. Kanzlerin und Finanzminister sehen das inzwischen anders. Doch warum auf einmal? Warum könnte die Eurozone einen Austritt Griechenlands auf einmal doch verschmerzen? Angeblich, weil sich die Lage in der Eurozone entspannt hat. Anderen Krisenkandidaten wie Portugal und Irland geht es besser und auch Zypern ist auf einem guten Weg. Außerdem haben die Euro-Länder neue Mechanismen eingeführt, um die Währung zu stabilisieren. Unser EU-Korrespondent Thomas Otto glaubt aber, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht, nämlich um die Neuwahlen in Griechenland in knapp 3 Wochen.
Da könnte Syriza, die linke Partei mit Alexis Tsipras, die könnten da an die Regierung kommen. Und Tsipras hat eben angekündigt, wir wollen einen Schuldenschnitt machen. Wir wollen nicht mehr so strikt sparen wie bisher. Die Griechen haben schon genug gespart und vor allem die Leute haben genug darunter gelitten. Wir wollen mehr Geld in den sozialen Bereich reinstecken. Und Berlin sagt eben, naja, wenn ihr jetzt nicht mehr mitspielen wollt, dann könnte es sogar so weit kommen, dass ihr den Euro verliert. Und damit machen sie eben nicht nur Druck auf Tsipras und Syriza, sondern sie machen eben auch Druck auf die Griechen, weil die müssen ja entscheiden, wen wähle ich am 25. Januar.
Drohgebärden sind das also, sagt unser EU-Korrespondent. Die Bundesregierung will die Griechen davon abhalten, links zu wählen. Die linke Syriza-Partei hat heute reagiert. Ihr Chef Alexis Tsipras wirft der Bundesregierung in einem Beitrag in der Huffington Post vor, unrealistische Ängste zu schüren.
Eine kleine Minderheit versammelt um die konservative Führung der deutschen Regierung und ein Teil der populistischen Presse bestehen darauf, die Ammenmärchen vom Austritt Griechenlands weiterzuerzählen. Aber die Menschen in Griechenland und Europa müssen sich vor nichts fürchten, weil Syriza nicht den Zusammenbruch will, sondern die Rettung des Euro. Wir fordern aber Bedingungen für die Rückzahlung, die nicht dazu führen, ein Land in der Rezession zu ersticken und die Menschen nicht in die Verzweiflung und Armut treiben.
So Tsipras in der Huffington Post. Die griechischen Linken sind nicht die einzigen, die Austrittsgedankenspiele kritisieren. Der österreichische Finanzminister Hans-Jörg Schelling sagte in der Zeitung Die Welt, es sei weder angebracht, sich in die Wahlkämpfe anderer Länder einzumischen, noch die in einem Wahlkampf getroffenen Aussagen überzuinterpretieren. Kritik kommt auch von SPD, Grünen und FDP. Doch, Kritik hin oder her, wie realistisch wäre denn so ein Austritt überhaupt? Dazu nochmal unser EU-Korrespondent Thomas Otto.
Also ich denke mal, das ist sehr unrealistisch, wenn man sich mal die Situation anguckt. Im Grunde genommen kann Griechenland ja nur aus dem Euro austreten, wenn sie selbst auch zustimmen. Und wenn die Griechen aus dem Euro austreten, wird das an den Märkten dafür sorgen, dass die Kredite für sie viel, viel teurer werden. Also die Risikoaufschläge, das heißt die Zinsen werden viel höher werden. Griechen müssen viel mehr Geld für Kredite bezahlen, weil das Risiko, dass der Kredit nicht zurückgezahlt wird, einfach steigt. Und dann könnte natürlich ein Staatsbankrott drohen, wenn am Ende die Griechen nicht genug Kredite wieder bekommen können. Und deshalb hat Alexis Tsipras auch gesagt, wir wollen gar nicht aus dem Euro austreten. Und deshalb gehe ich davon aus, Griechenland bleibt im Euro.
Wie es in Griechenland weitergeht, das zeigt sich wohl erst genauer nach den Wahlen am 25. Januar. Aus einem anderen Krisenland kommen kleine Hoffnungszeichen. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen letztes Jahr leicht zurückgegangen, um etwas mehr als 250.000. Trotzdem, immer noch ist fast jeder 4. Spanier ohne Job. Spanien und Griechenland sind die Länder, die während der Eurokrise die meisten Arbeitsplätze verloren haben. Das zeigt auch eine neue Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Generell hat die Krise demnach aber in allen Euro-Ländern für Jobverluste gesorgt, außer in Deutschland und Malta.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch das Netz diskutiert über einen möglichen Euro-Ausstieg Griechenlands. Auf tagesschau.de schreibt der User com2010, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Griechen so ein Chaos will, bei dem sie ihr Geld in eine Währung umtauschen sollen, die vorhersehbar an Wert verliert. Und der Nutzer simonmeister6 schreibt auf spiegel.de, 30 Jahre lang haben die Griechen mit unendlichen Milliardenströmen gut gelebt. Dann kam die Rechnung. Die wollen sie nicht bezahlen und so wie es aussieht, kommen sie damit durch. Da kann man nur sagen, clever gemacht.
Manche Nutzer machen sich Sorgen um Europa insgesamt. User Ndigger findet, was meiner Meinung nach zu kurz kommt und sich in der Tragweite gar nicht abschätzen lässt, wäre der Effekt auf die Bevölkerung in der EU, speziell im Euroraum. Wenn in Griechenland eine Staatspleite kommt, wird es sehr negative Erscheinungen geben. Das wird auf die gesamte EU ausstrahlen. Auf Welt.de meint dagegen Nutzer Dauergast: Man hat keine Angst, die griechische Wirtschaftskraft zu verlieren. Man hat Angst, dass Griechenland austritt und dann nach ein paar Jahren anschließender Krise besser dasteht als zum Beispiel Portugal oder Spanien. Dann ist es aus mit dem Euro.
Was sonst noch wichtig war?
Das war gestern Abend in Dresden. Die Pegida-Demonstranten haben wieder mal einen Rekord aufgestellt. 18.000 waren es diesmal. Doch es gab auch große Gegendemonstrationen, unter anderem in Berlin, München und Köln. Und es gibt noch mehr Widerstand gegen die Islamgegner. Heute haben 80 Prominente in der Bild-Zeitung erklärt, warum sie gegen Pegida sind. Darunter Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff und die Schauspielerin Caroline Herfurt, aber auch Altkanzler Helmut Schmidt. Schmidt sagte, die Proteste appellierten an dumpfe Vorurteile und Fremdenhass, das sei aber nicht Deutschland. Die FDP kümmert sich auch ums Äußere. Sie hat heute auf ihrem traditionellen Dreikönigstreffen ein neues Logo vorgestellt. Das besteht nicht wie bisher nur aus den Farben Gelb und Blau, sondern auch aus Magenta. Außerdem hat die Partei einen neuen Beinamen. Die Liberalen nennen sich in Zukunft Freie Demokraten. Wie es inhaltlich weitergehen soll für die FDP, darüber hat Parteichef Christian Lindner gesprochen. Die FDP will sich für Steuersenkungen einsetzen und sich auf die Bildungspolitik konzentrieren.
Wenn Deutschland Exportweltmeister bleiben will, wenn wir im Wandel unseren Wohlstand verteidigen wollen, dann haben wir gar keine Alternative, als das weltbeste Bildungssystem anzustreben. Mit weniger sollten und dürfen wir uns nicht zufrieden geben.
Was noch wichtig wird.
Heute die FDP, morgen sind CSU und die Grünen dran. Die Bundestagsfraktionen beider Parteien blicken voraus auf das Jahr 2015. Die Abgeordneten der CSU zieht es in den Schnee. Ihr Treffen findet wie immer in Kreuth statt, in den Bergen südlich von München. Und es soll unter anderem um Asylpolitik gehen. Die CSU setzt sich für schnellere Abschiebeverfahren ein. Die Bundestagsabgeordneten der Grünen treffen sich in Weimar. Sie wollen vor dem Hintergrund der Pegida-Demonstrationen unter anderem über eine offene Gesellschaft diskutieren. Morgen kommt der Ministerpräsident der Ukraine nach Berlin. Arseniy Jazenjuk trifft sich am Nachmittag mit Bundespräsident Joachim Gauck, übermorgen dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Hauptthema ist natürlich der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. In der Ostukraine gilt seit fast einem Monat eine Waffenruhe, die aber nicht durchgängig eingehalten wird.
Und sonst in der Welt?
Der Internationale Strafgerichtshof kann jetzt theoretisch gegen Israel und die Palästinenser ermitteln. Ein Sprecher des Gerichts in Den Haag hat bestätigt, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Zuständigkeit der internationalen Ermittler für ihre Gebiete anerkannt hat. Bei der UNO liegt zurzeit auch noch ein Antrag der Palästinenser für einen Beitritt zum römischen Statut, dem Grundlagenvertrag des Strafgerichts. Darüber soll noch entschieden werden. Die Palästinenser wollen, dass Israel für mögliche Kriegsverbrechen, zum Beispiel während des Gaza-Kriegs letzten Sommer, zur Verantwortung gezogen wird. Umgekehrt könnte Israel jetzt auch die radikale Hamas vor dem Internationalen Strafgericht verklagen. Das wäre aber indirekt eine Anerkennung eines palästinensischen Staates. Opfer der Militärdiktatur in Guatemala müssen weiter auf den neuen Prozess gegen Ex-Machthaber Efraim Rios Montt warten. Die Anwälte des Diktators konnten den Prozess gegen ihn erstmal stoppen. Sie behaupten, die vorsitzende Richterin sei befangen. Begründung: Die Tribunalchefin habe ihre Doktorarbeit über den Völkermord in Guatemala geschrieben und sei deshalb nicht unabhängig. Rios Montt werden Kriegsverbrechen und Völkermord vorgeworfen. Er soll für Massaker der Armee an Nachfahren der Maya verantwortlich sein. Dabei wurden Anfang der 80er Jahre fast 1.800 Menschen in Guatemala ermordet. Montt war dafür schon zu 80 Jahren Haft verurteilt worden. Weil es Verfahrensfehler gab, muss der Prozess aber neu aufgerollt werden. Er sollte eigentlich diese Woche losgehen. FIFA-Chef Josef Blatter bekommt bei der Wahl des neuen Vorstands im Mai doch noch Konkurrenz. Der jordanische Prinz Ali bin al-Hussein hat per Twitter angekündigt, Blatters Nachfolger werden zu wollen. Der Prinz ist bisher Präsident des jordanischen Fußballverbandes und stellvertretender FIFA-Chef. Der 39-Jährige war schon länger als möglicher Herausforderer für Blatter gehandelt worden. Der Schweizer steht seit 17 Jahren an der Spitze des Weltfußballverbandes und hat dort etliche Korruptionsvorwürfe überstanden. Besonders die europäischen Fußballverbände kritisieren Blatter für seinen Führungsstil. Sie wollen Ende des Monats diskutieren, welchen Kandidaten sie bei der FIFA-Chefwahl im Mai unterstützen. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sagte schon mal, er habe bisher viel Gutes über Ali bin al-Hussein gehört.
Wissensnachrichten.
Der Grönlandwal ist riesig, 18 Meter lang. Aber nicht nur das, es gibt kein anderes Säugetier auf der Erde, das auch so alt werden kann wie der Grönlandwal. Bis zu 200 Jahre alt. Molekularbiologen von der Universität Liverpool wollten wissen, wie das möglich ist und haben das komplette Genom des Grönlandwals entschlüsselt. Arne Hell von den Wissensnachrichten. Weiß man jetzt, warum die Wale so alt werden?
Naja, zumindest haben die Forscher von der Universität Liverpool einige Gene gefunden, die eine Erklärung bieten. Verglichen mit den Genen von anderen Walarten oder auch von Delfinen gibt es nämlich einige Unterschiede. Einmal betrifft das Gene, die etwas damit zu tun haben, dass die DNA des Wals, also das Erbgut, ständig repariert wird. Und zum Zweiten gibt es Unterschiede bei den Genen, die helfen, dass die DNA ohne Fehler dupliziert wird, also nachgemacht wird. Das ist dann für die Zellteilung wichtig.
Und das hilft den Walen dabei, nicht krank zu werden.
Richtig. Also einmal, wenn die Zellteilung gut funktioniert, dann bremst das eben allgemein den Alterungsprozess. Der Körper bleibt, wenn man so will, länger frisch. Und das Zweite, ganz wichtig, wenn die DNA ständig erfolgreich repariert wird, dann entsteht zum Beispiel kein Krebs. Diesen Reparaturprozess, den gibt es ja auch in anderen Lebewesen, bei uns Menschen. Und erst wenn die Reparatur nicht mehr funktioniert und eine Zelle dann irgendwann unkontrolliert wächst, dann kann eben Krebs entstehen. Und die Grönlandwale, die haben da offenbar so eine Art Super-Reparaturgen. Das heißt, bei denen funktioniert das Reparieren sehr viel besser und auch länger als bei uns.
Supergene, besonders langes Leben. Das muss man mit unseren technischen Möglichkeiten doch irgendwie für den Menschen nutzen. Machen.
Ja, das hoffen die Forscher. Also zumindest, dass man mit den Genen des Grönlandwals vielleicht irgendwann mal Krankheiten bekämpfen kann, die mit Altern zu tun haben, also eben vor allem Krebs. Das dürfte allerdings ein ziemlich weiter Weg sein. Jetzt als erster Schritt wollen die Forscher zunächst mal versuchen, diese Walgene in Mäuse einzupflanzen. Und dann wollen sie gucken, ob die auch länger und gesünder leben.
Kommen wir zu einem umstrittenen Thema, Fracking. Bei dieser Methode wird Kilometer tief gebohrt, um Wasser und Chemikalien in die Erde zu pressen und so an Öl oder Gas zu kommen. Allerdings gibt es weitere Hinweise, dass Fracking auch Erdbeben auslösen kann.
Genau. Letztes Jahr gab es da schon ein paar Studien zu. Und jetzt haben Erdbebenforscher aus den USA eine weitere geliefert. Sie sind sich sicher, dass durch Fracking eine ganze Serie von Beben ausgelöst worden ist. Und zwar im US-Bundesstaat Ohio. Da sind Erdbeben eigentlich sonst ziemlich selten. Vor gut 10 Monaten gab es aber ein etwas stärkeres, Stärke 3,0 auf der Richterskala. Und das an einer Stelle, nur einen knappen Kilometer von einem Fracking-Feld entfernt. Und als die Forscher sich die Messdaten dann genau haben sie gesehen, es gab nicht nur dieses eine Beben, insgesamt waren es nämlich 77 Erdstöße und zwar genau in dem Zeitraum, als da eben Wasser in die Erde geschossen wurde. Die anderen Beben, die waren allerdings so schwach, dass sie nur von ganz feinen Messinstrumenten registriert worden sind.
Das heißt, da ist eigentlich nichts passiert, dann ist die Erdbebengefahr durch Fracking also doch nicht wirklich so groß.
Naja, also die Forscher sehen schon ein gewisses Risiko, dass auch mal ein größeres Beben durch Fracking ausgelöst werden könnte. Es ist nämlich nicht so, dass dieses eine Beben in Ohio, dass das durch Fracking selbst so ausgelöst wurde, dass da irgendwie unterirdisch ein Riss entstanden ist oder eine Falte geschaffen wurde oder so. Nee, die Forscher sind sich ziemlich sicher, dass da schon eine alte Verwerfung unten in der Erde war. Die gab es wahrscheinlich schon Millionen von Jahren. Und die ist durch das Fracken quasi neu aufgebrochen worden. Und solche Verwerfungen aus vergangenen Erdzeitaltern, die gibt es wahrscheinlich ziemlich oft und keiner weiß genau, wo die liegen. Es weiß also auch keiner, was passiert, wenn zufällig mal über einer sehr großen oder sehr langen Bruchkante gefrackt wird.
So, zum Schluss noch ganz erfreulich der Weltuntergang. Der US-Sender CNN war offensichtlich vorbereitet.
Ja, so ist zumindest im Netz ein Video aufgetaucht. Das Bild, was man da sieht, ist ziemlich grisselig. Das Ganze ist angeblich in den 80ern gedreht worden. Und da sieht man eine Militärkapelle, die einen sehr melancholischen Song spielt. Das Lied heißt Näher, mein Gott, zu dir. Und das ist quasi ein Lied fürs Ende, ne? Angeblich hatte der CNN-Gründer Ted Turner dieses Video damals in Auftrag gegeben. Er soll dazu gesagt haben, wir senden bis zum Ende der Welt. Und wenn das kommt, dann werden wir darüber auch berichten. Der das Video gepostet hat, sagt, dass er früher selber bei CNN gearbeitet hat. Ob die ganze Geschichte stimmt, ist aber bisher von niemand anderem bestätigt worden.
Arne Hell aus den Wissensnachrichten, danke.
Wetter.
Der Abend wird in der Nordosthälfte trüb, sonst auch aufgelockert. In der Nacht kann es in weiten Teilen von Deutschland nass werden. Bei Tiefstwerten zwischen +3 und -10 Grad können die Straßen glatt sein. Morgen bekommen der Nordwesten und der Süden, vor allem die Alpen, die meiste Sonne ab. Sonst gibt's Wolken und ab und zu Schauer bei -1 bis -7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.